Das widersprach im Grunde allem, wofür sie eigentlich standen. Aber in ihrem Hass und ihrer Böswilligkeit und ihrer Eifersucht besiegelten sie ihr eigenes Schicksal. Ist euch das bewusst? Sie lehnten ihren eigenen König ab und sagten, wir haben keinen König außer dem Cäsar. Und in dieser Übersetzung wird auch klar, dass das Wort Kaiser von dem Wort Cäsar herkommt und für die Herrscher und Kaiser dieser Welt steht. Und mehr als 1900 Jahre lang wurde das jüdische Volk von nichtjüdischen Kaisern und Herrschern unterdrückt, verfolgt und verachtet, was in gewisser Weise in Adolf Hitler seinen Höhepunkt fand. Ich war von Berufs wegen Philosoph, und wer sich ein bisschen mit diesem Hintergrund auskennt, weiß, dass es ein philosophisches Werk von einem Mann namens Oswald Spengler gibt mit dem Titel »Der Untergang des Abendlandes«. Thema dieses Werks war, dass die westliche Zivilisation durch und durch korrumpiert sei und im Niedergang begriffen sei. Der Autor sagt darin, wir brauchen einen neuen Cäsar. Diese Philosophie hat im Grunde Hitler hervorgebracht und Hitler war der Cäsar, der dem jüdischen Volk auferlegt wurde. Aber wir brauchen wirklich nicht auf alle schrecklichen Details dieser Geschichte zu sprechen zu kommen. Als zweites trafen die Juden eine Entscheidung. Pilatus sagte, wen soll ich freigeben, Jesus oder Barabbas? Barabbas war ein gewalttätiger Revolutionär. Sie entschieden sich für Barabbas. Ich erzähle euch das, weil ich möchte, dass ihr erkennt, dass wir bekommen, wofür wir uns entscheiden. Sie lehnten den König Gottes und das Reich Gottes ab. Sie sagten, wir haben keinen König außer dem Cäsar, also die nichtjüdischen Herrscher dieser Welt, und anstelle von Jesus, einem Mann des Friedens, entschieden sie sich für Barabbas, einen Mann der Gewalt. Im Prinzip könnte man die jüdische Geschichte damit zusammenfassen, dass man sagt, dass seit 1900 Jahren die Cäsaren, dem jüdischen Volk, die Barabbasse auferlegen. Was für ein ernster Gedanke. Ich möchte mich hier in diesem Zusammenhang nicht so sehr auf Israel konzentrieren, aber ich möchte euch davon überzeugen, mich selbst mit eingeschlossen, dass wir, wenn wir im Lichte Gottes Entscheidungen treffen, auch das bekommen, wofür wir uns entscheiden. Wenn wir ihn ablehnen, haben wir damit unser Schicksal besiegelt. Jesus hatte das bereits vor seinem Tod vorausgesagt. Schlagen wir Matthäus 21 auf. Hier haben wir ein Streitgespräch zwischen Jesus und den religiösen Anführern. Matthäus 21, 42 bis 43. Jesus spricht zu ihnen, den religiösen Anführern. Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das bezieht sich natürlich auf ihn selbst. Von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Das war eine Voraussage dessen, was geschehen würde. Weil Israel den König ablehnte und damit auch das Reich, wurde ihnen das Angebot wieder weggenommen und einer Nation gegeben, die die Frucht des Reiches hervorbringen würde. Was ist die Essenz dessen, dass man das Reich hat? Was ist das entscheidende Kriterium? Die Frucht. Es reicht nicht aus, es zu sagen. Du musst auch die Frucht hervorbringen. Ganz am Ende des Matthäusevangeliums, kurz vor der Himmelfahrt Jesu, gab Jesus seinen Jüngern neue Anweisungen vor dem Hintergrund dessen, wie Israel sich entschieden hatte. Paulus sagt in Römer 11, der Fall Israels sei der Reichtum der Nationen. Weil Israel das Reich ablehnte, wurde das Angebot auf alle anderen Nationen ausgeweitet. Lesen wir nun Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Beachtet, dass diesen Anweisungen bis zum Ende des gegenwärtigen Zeitalters Folge zu leisten ist. Sie wurden angewiesen, hinaus zu allen Nationen zu gehen und Jünger aus ihnen zu machen und sie in das Reich Gottes hereinzuholen. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz einmal 1. Petrus 2, 9 aufschlagen, um anhand dieser Bibelstelle die Verwendung des Begriffs Nation zu verdeutlichen. Jesus sagte, das Reich werde einer Nation gegeben werden, die die Früchte bringen wird. Und es gibt Leute, die behaupten, damit sei irgendeine konkrete, nicht-jüdische Nation gemeint, wie Großbritannien oder die USA oder Skandinavien etc. Der Name dieser Lehre lautet traditionellerweise British Israel. Es ist nicht meine Absicht, diese Lehre anzugreifen. Ich möchte mich lediglich davon distanzieren und erklären, dass ich das nicht sage. Wenn man sich 1. Petrus 2,9 ansieht, dann sieht man, dass Petrus an Leute schreibt, die an Jesus glauben. Er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ich glaube also, die Nation, der das Reich Gottes angeboten wurde, ist die Nation der Gläubigen, die Nation, die die Gemeinde ist. Denkt also daran, die Gemeinde ist unter anderem auch eine Nation. Aus diesem Grund kann dieses Zeitalter erst dann zu Ende gehen, wenn allen Nationen die frohe Botschaft präsentiert worden ist. Nachdem Israel sie abgelehnt hatte, verfügte Gott, dass sie allen Nationen angeboten werden müsse. Das heißt Folgendes, gleichgültig, wie sehr wir das Evangelium in Amerika oder Kanada oder Australien oder Europa predigen, wir bringen das Reich Gottes keinen Zentimeter näher, solange wir nicht die Nationen erreichen, die es noch nicht gehört haben. So lange kann dieses Zeitalter nicht zu Ende gehen. Der Teufel wird sich allen evangelistischen Aktivitäten widersetzen, aber es ist unerheblich, wie viel du in den Straßen von London oder New York oder Berlin tust. Du wirst dadurch das Zeitalter seinem Ende kein Stück näher bringen. Es kann erst dann zu Ende gehen, wenn Gottes Verfügung erfüllt worden ist, dass alle Nationen die frohe Botschaft hören müssen. In dem Augenblick, in dem du anfängst, einer Nation das Evangelium zu bringen, die es noch nicht gehört hat, wird die Hölle los sein. Das kannst du mir glauben, denn darin sieht Satan eine Bedrohung seines Reiches. Matthäus 24, 14. Wenn wir am Ende dieser Lehrserie angelangt sind, werdet ihr diesen Vers auswendig wissen. Das Evangelium des Reiches. Lesen wir ihn noch einmal in einer etwas anderen Version. Diese frohe Botschaft vom Reich wird auf der ganzen Welt proklamiert werden, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Dann aber nicht vorher. Ich liebe dieses Wort proklamieren. Gott hat mich ganz konkret dazu berufen, ein Lehrer der Schrift zu sein. Lehren bedeutet auslegen und erklären. Aber seit etwa 7 oder 8 Jahren gibt Gott mir ein leidenschaftliches Verlangen, das Evangelium zu proklamieren. Ich denke, das ist auch der Grund, warum er mir meinen Radiodienst gegeben hat. Als junger Prediger dachte ich immer, ich müsste jedermann das Evangelium erklären. Aufgrund meines philosophischen Hintergrunds dachte ich, es müsse erklärt werden. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Du kannst das Evangelium gar nicht erklären. Die einzige Person, die das Evangelium erklären kann, ist der Heilige Geist. Unsere Aufgabe ist es, es zu proklamieren. Seine Aufgabe ist es, es zu erklären. Aber wenn wir es nicht proklamieren, hat er nichts zu erklären. Ich bin 101%ig dafür, die frohe Botschaft allen Nationen zu proklamieren. Ich muss Gott danken dafür, dass, wie die meisten von euch wohl wissen, mein Bibellehrprogramm 5 Tage pro Woche nun das ganze kommunistische China erreicht, und zwar auf Mandarin-Chinesisch. Ich denke, das liegt daran, dass Gott mein Herz sah, dass ich möchte, dass diese Proklamation alle Nationen erreicht. Wenn du die Chinesen nicht erreichst, dann gehst du schlicht und einfach einem Selbstbetrug auf den Leim, wenn du meinst, du würdest die Welt erreichen. Denn praktisch jeder 4. Erdbewohner ist ein Chinese. Eine von 3 unerreichten Personen auf Erden ist heute Chinese. Wir können uns eifrig um alles Mögliche kümmern, aber wenn wir China ignorieren, werden wir das Ende des Zeitalters nie herbeiführen. Es muss geschehen. Aber Ihr kennt ja auch das Problem mit einigen Christen, dass sie tatsächlich nicht glauben, dass dieses Zeitalter überhaupt jemals zu Ende gehen wird. Und einige von ihnen wollen auch nicht, dass es zu Ende geht. Ich glaube, dass es nicht recht viel länger dauern wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ich lehre das nicht als Doktrin. Ich werde mich freuen, wenn es zu Ende geht, denn dann wird auch unermessliches Leid für unzählbare Millionen von Menschen zu Ende gehen. Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Dies ist die letzte Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Aposteln kurz vor seiner Himmelfahrt. Ich denke, das sind die letzten Worte, die er jemals auf Erden gesprochen hat. Sie nun, die Jünger, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie dachten immer nur in eine Richtung. Es ging ihnen immer nur um das Reich. Warum? Weil es das war, was Jesus gelehrt hatte. Sie hatten die Botschaft verstanden, aber ihr Timing war falsch. Einige Leute sagen, das Reich für Israel werde nie wiederhergestellt werden. Ich denke, wenn es so wäre, dann hätte Jesus es auch gesagt. Dann hätte er gesagt: Nein, da irrt ihr euch, Israel hat das Reich verwirkt, es wird für sie nie wiederhergestellt werden. Aber das hat er nicht gesagt. Er sagte: Jetzt ist nicht die Zeit. Er sagte: Vorher muss noch etwas anderes geschehen. Und es steht euch nicht zu, die Zeit der Wiederherstellung des Reiches für Israel zu kennen. Aber in der Zwischenzeit habt ihr eine Aufgabe zu erledigen, und so sagt ihr dann: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber, und nun geht ihr auf ihre Aufgabe ein, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Welche Aufgabe, welchen Job gab er ihnen? In allen Regionen der Erde Zeugnis vom Reich Gottes abzulegen, angefangen in Jerusalem und bis ans Ende der Welt. Ruth und ich haben diese Reise in Jerusalem begonnen und sie brachte uns bis nach Christchurch in Neuseeland, was ja im Grunde das Ende der Erde ist, zumindest was den bewohnten Teil der Erde anbelangt. Und wir haben wirklich eine gute biblische Grundlage für das, was wir tun. Aber leider wurden zwischen Jerusalem und Christchurch viele Regionen ausgelassen. Die Botschaft lautet also: Nachdem Israel abgelehnt hatte, muss im ewigen Ratschluss Gottes jeder anderen Nation auf Erden das Angebot gemacht werden. Und das Zeitalter kann erst zu Ende gehen, sobald dies gemacht worden ist. Der Herr hat uns heute Morgen, bevor ich zu lehren begann, gesprochen, er hat zu uns gesprochen, dass er uns sein Herz mitteilen wolle. Und ich denke, dass dies, so klar wie es die Bibel nur sagen kann, das Herz des Herrn zeigt. Was waren die letzten Worte, die die Jünger von seinen Lippen hörten? Bis an das Ende der Erde, bis an das Ende der Erde. Das war sein Anliegen, das war ihm wichtig. Sie verstanden es lange nicht. Es dauerte ziemlich lange, bis sie diese Botschaft wirklich in ihr Herz aufgenommen hatten, aber das war das Hauptanliegen des Herrn. Und ich persönlich glaube, dass dir, wenn du es zulässt, dass der Herr seine Anliegen in dein Herz legt, alle Nationen und alle Regionen der Erde ein Anliegen sein werden, bis jede Nation es gehört hat. Ich habe eine spezielle Berufung auf meinem Leben für das jüdische Volk, aber ich glaube nicht daran, dass irgendjemand eine Berufung für die Juden hat, der nicht gleichzeitig ein leidenschaftliches Anliegen für alle Nationen hat. Die andere Seite der Medaille ist: Wenn du zu den Nationen berufen bist, dann sollten dir auch die Juden ein Anliegen sein, denn das wird einen erheblichen Unterschied in deinem Dienst ausmachen. Das Reich, das jetzt im Begriff ist, proklamiert zu werden und zu dem alle Nationen eingeladen werden, ist kein äußerliches, sichtbares Reich. Ich denke, wir alle verstehen das. Es hat keine irdische Hauptstadt. Seine Hauptstadt ist nicht Rom oder Berlin, nicht einmal Jerusalem. Es ist vielmehr ein innerliches Reich. Sehen wir uns in diesem Zusammenhang Lukas 17 an. Das Reich hat aber eine Hauptstadt. Wisst ihr, wo diese Hauptstadt ist? Die Hauptstadt ist im Himmel. Die Hauptstadt ist dort, wo das Haupt ist. Man kann nicht das Haupt an einem Ort und die Hauptstadt an einem anderen Ort haben. Lukas 17, 20. Und als er, Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. In einer anderen Übersetzung heißt es, das Reich Gottes kommt nicht sichtbar. Es ist also nichts, das man herankommen sieht. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch. Ich halte beide Übersetzungen, also unter euch und in euch, für angemessen. Das Reich, über das wir gerade sprechen, ist kein äußerliches Reich mit einer irdischen Hauptstadt und einer irdischen Regierung. Seine Hauptstadt ist, wie ich glaube, im Himmel und auch seine Regierung ist im Himmel. Wenn du gefragt wirst, wo dein Hauptquartier ist, deine Zentrale, dann sollte die Antwort lauten, meine Zentrale ist dort, wo mein Haupt ist. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass jemand sein Hauptquartier an einem Ort und sein Haupt an einem anderen Ort haben kann. Und ich glaube nicht, dass unser Haupt inaktiv oder bereits im Ruhestand ist. Ich glaube, dass er sehr aktiv ist und ich glaube, dass wir von ihm unsere Wegweisung bekommen sollen. Aber das Reich, das wir haben, ist in uns oder mitten unter uns. Mir gefällt diese Formulierung mitten unter uns eben auch deshalb, weil es nämlich nicht nur in mir als Individuum ist, sondern auch in unseren Beziehungen, die wir miteinander haben. Wo wir im Geist Gottes zusammenkommen, ist das Reich Gottes mitten unter uns. Wir müssen auch noch kurz darüber nachdenken, wie man in dieses Reich hineinkommt. Ich glaube, die klarste Einzelaussage darüber finden wir in Kolosser 1, 12 bis 14. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das an sich ist schon eine frohe Botschaft, nicht wahr? Gott hat uns fähig gemacht oder qualifiziert. Wir sind nicht unzulänglich, wir sind nicht unfähig. Gott hat uns qualifiziert. Sag nicht, du seist unqualifiziert oder unfähig, denn damit würdest du leugnen, was Gott getan hat. Gott hat uns dazu qualifiziert, teilhaftig am Erbe der Heiligen im Licht zu sein. Es ist im Licht. Darin ist überhaupt keine Finsternis. Er, Gott, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Wo waren wir? Wir waren in der Macht der Finsternis. Das griechische Wort für Macht lautet Exousia, was normalerweise mit Autorität übersetzt wird. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass Satan von Gott gegebene Autorität hat. Wenn du das nicht verstehst, werden dich viele Dinge verwirren. Satan hat ein Reich. Es ist ein Reich der Finsternis. Ich denke, man könnte diese Passage auch übersetzen, Gott hat uns befreit aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis und uns versetzt oder hinübergetragen in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, wir alle waren im Herrschaftsbereich der Finsternis, im Reich Satans. Aber durch eine übernatürliche Intervention befreite uns Gott aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis und trug uns hinüber in ein anderes Reich, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Was ist das entscheidende Wort in diesem Vers? Erlösung. Wir sind aus einem Reich heraus erlöst und in ein anderes Reich hinübergetragen worden. Es ist die Erlösung, die uns aus dem Reich Satans herausholt und in das Reich Gottes hineinbringt. Ihr werdet auch feststellen, dass das Neue Testament dies als eine Geburt bezeichnet. Und später in meiner Lehre, so Gott will und wir noch leben und ich meine Gedanken auf Kurs halte, werden wir noch sehen, dass es keinen anderen Weg in das Reich hinein gibt als eine Geburt. Sei es eine Einzelperson, eine Nation, die gesamte Menschheit oder die gesamte Schöpfung. Der Weg hinein in das Reich geschieht nur über eine Geburt. Aber hier verwenden wir den Begriff Erlösung. Wisst ihr, was Erlösen bedeutet? Es bedeutet zurückkaufen. Wir waren Sklaven und standen auf Satans Sklavenmarkt zum Verkauf. Das ist so ein anschauliches Bild, dass ich es euch einfach näher erklären möchte. Paulus sagt, ich bin fleischlich, verkauft unter die Sünde. Denn in der römischen Kultur jener Tage bedeutete jemanden als Sklaven verkaufen wörtlich im Lateinischen jemanden unter einem Speer verkaufen. die zum Kauf angebotenen Personen standen auf einem Block und über ihrem Kopf wurde ein Speer ausgestreckt. Und wenn man jemanden auf einem Block stehen sah mit einem Speer über seinem Kopf, dann wusste man sofort, dass diese Person als Sklave verkauft wurde. Paulus sagt, meine Sünde ist der Speer über meinem Kopf und der Grund dafür, dass ich als Sklave auf dem Sklavenmarkt verkauft wurde. Dort waren wir, wir alle. Doch eines Tages ging Jesus in diesen Markt hinein und sagte, ich kaufe sie alle. Zu welchem Preis wurden wir erlöst bzw. losgekauft? Das Blut Jesu. Wir sind also aus dem Reich Satans losgekauft und in das Reich Gottes hineingebracht worden. Für mich ist das ein sehr eindringliches Bild, denn ein Sklave kann sich nicht aussuchen, welchen Job er machen will. Eine Frau wird vielleicht als Köchin verkauft, eine andere Frau vielleicht als Prostituierte. Sie hat keine Wahl. Es ist die Entscheidung dessen, dem der Sklave gehört. Und genau so waren wir. Vielleicht warst du ein respektabler Sklave, aber du bist auch nicht besser als die anderen, die nicht so respektabel waren, verstehst du? Wir waren allesamt Sklaven. Verachte die Prostituierten und die Alkoholiker und solche Leute nicht. Es war die Entscheidung des Sklavenhalters, die sie zu dem machte, was sie waren und nicht ihre eigene Entscheidung. Wir sind also zurückgekauft bzw. losgekauft worden. Das ist wirklich eine frohe Botschaft. Ich sprach vor kurzem in Neuseeland vor einer Gruppe Maoris und ich erzählte ihnen die folgende kleine Geschichte, die ich sehr anschaulich finde. Die Maoris sind ausgezeichnete Holzschnitzer und deshalb hielt ich diese Geschichte für sie für besonders passend. Ein Junge lebte in einer Stadt am Meer und er war ein sehr geschickter Holzschnitzer. Er schnitzte sich ein kleines Boot aus Holz und befestigte daran Segel und es schwamm tatsächlich auf dem Wasser. Dann ging er damit eines Tages hinab an den Strand und ließ es ganz nah am Ufer schwimmen, doch dann drehte der Wind und die Gezeiten änderten sich und sein Boot wurde aufs Meer hinausgetrieben und er konnte es nicht zurückholen. Also ging er ohne sein Boot nach Hause. Beim nächsten Gezeitenwechsel und als sich der Wind wieder drehte, wurde das Boot wieder ans Ufer gespült. Ein Mann, der am Strand spazieren ging, fand das Boot, hob es auf und sah, dass es wunderschön geschnitzt war. Er ging damit in ein Geschäft in der Stadt und verkaufte es dort in diesem Geschäft. Der Eigentümer des Geschäfts putzte das Boot, stellte es in sein Schaufenster und befestigte daran ein Preisschild, beispielsweise $35. Etwas später ging der Junge an diesem Geschäft vorbei, schaute ins Schaufenster und dort sah er das Boot. Er erkannte es augenblicklich als sein eigenes Boot wieder. Er sah aber auch das Preisschild und er wusste, dass es keine Möglichkeit gab zu beweisen, dass es sein Boot war, versteht ihr? Wenn er also sein Boot wiederhaben wollte, gab es nur eine Möglichkeit, er musste es zurückkaufen. Also machte er sich daran, sich einen Job zu suchen, um die $35 zu verdienen. Er tat alles Mögliche, Autoputzen, Rasenmähen und so weiter. Eines Tages hatte er die $35 zusammen. Er ging in das Geschäft und sagte zum Inhaber, dieses Boot da im Schaufenster, ich möchte es gerne kaufen. Der Mann sagte, es kostet $35. Er sagte, hier sind die $35 und er verließ das Geschäft wieder, hielt das Boot in seinen Händen, blieb stehen, drückte das Boot fest an sich und sagte, jetzt gehörst du mir. Ich habe dich gemacht und ich habe dich zurückgekauft. Das ist Erlösung. Denn zunächst ist es einmal so, dass der Herr uns gemacht hat. Aber wir wurden auf dem Sklavenmarkt Satans verkauft. Dann hat er uns losgekauft. Jetzt sind wir also in doppelter Hinsicht sein. Erkennst du, wie wertvoll du für den Herrn bist? Am Ende dieser Lehreinheit möchte ich, dass du dich selbst einmal kurz als dieses Boot betrachtest. Vielleicht fühlst du dich unzureichend und wertlos und du fragst dich, ob sich Gott überhaupt um dich kümmert. Versuch einfach zu glauben, dass du dieses Boot in den Armen dieses Jungen bist, aber du bist in den Armen Gottes und er sagt zu dir, jetzt gehörst du mir. Ich habe dich gemacht und ich habe dich losgekauft. Du gehörst mir. Du bist ganz und gar mein. Amen. Der Herr segne euch.